Deutschlandfunk, Information und Musik.
Es war Karfreitag, heute vor genau 25 Jahren. Am 10. April 1998 brachte das sogenannte Karfreitagsabkommen den Frieden in Nordirland. Nach Jahrzehnten blutiger Konflikte in dem nördlichen Teil der irischen Insel mit mehr als 3500 Toten war die Einigung auf das Friedensabkommen eine Art Wunder. Und die Beschlüsse von damals haben auch nach dem Brexit und seiner Neujustierung in puncto Nordirland noch heute Folgen für die Region. Peter Neumann ist Professor für Sicherheitsstudien am King's College London und Nordirland-Experte. Und ich habe ihn zunächst gefragt, an welchem Punkt war damals der Nordirland-Konflikt, wenn wir uns die Zeit vor dem 10. April 1998 wieder in Erinnerung rufen?
Ja, der Punkt damals 1997, 98, die letzte Phase des Friedensprozesses, war eigentlich einer, wo auf allen Seiten ein Patt existiert hat. Also die IAA, die irisch-nationalistische Terrororganisation, hat gemerkt, es geht nicht mehr weiter. Und auch die britische Regierung war eigentlich erschöpft von diesem Krieg und wollte irgendein Übereinkommen finden. Und das hat dann die meiste Zeit der 90er gebraucht, im Prinzip, um alle Akteure auf einen Punkt zu bringen. Aber es war im Prinzip ein Zustand der langen Erschöpfung durch diesen Konflikt, der ja in den späten 60ern angefangen hat und dann im Prinzip zwei Jahrzehnte lang wirklich diese kleine Gesellschaft total durcheinander gewirbelt hat.
Und bis zur Unterzeichnung mussten sich die Verhandler von Irland, Großbritannien und den wichtigsten nordirischen Konfliktparteien heimlich treffen, weil man Racheakte von Hardlinern fürchtete. Wie fragil war damals diese Situation für eine Einigung?
Also es war sehr fragil. Das hat ja angefangen sogar schon in den späten 80ern, wo die ersten Treffen, geheimen Treffen stattgefunden haben. Und da wurden Leute von Geheimdiensten verwendet, einem britischen Geheimdienst, der sich dann mit Verbindungsleuten der IAA getroffen hat. Das ist dann aufgeflogen. Es gab einen riesen Krach im britischen Parlament Anfang der 90er. Und im Prinzip ging es so weiter bis 1994. Das war der Zeitpunkt des ersten Waffenstillstands der IAA. Und da konnte man sich dann zum ersten Mal auch auf offizieller Ebene treffen. Aber das hat wirklich Jahre gedauert. Und die richtigen Verhandlungen am Schluss, das waren nur die letzten 12 Monate, also von 1997 bis 98, bis es dann zu dem Abschluss kam.
Und was hat diesen Abschluss aus Ihren Augen als Politikwissenschaftler zum Erfolg gemacht?
Zum einen natürlich dieser Zustand der Erschöpfung, also alle wollten irgendwie aus dieser Situation raus. Zum zweiten war erfolgreich in diesem Fall im Gegensatz zu anderen Friedensinitiativen, die in den vorausgegangenen 20, 30 Jahren passiert waren, war erfolgreich, weil wirklich alle Akteure beteiligt waren. Es waren die Briten dabei, es waren die Iren dabei und es waren eben in Nordirland nicht nur die moderaten politischen Parteien dabei, sondern es waren auch die sogenannten Paramilitärs, also die Terrororganisationen von beiden Seiten beteiligt. Und das war wichtig, denn es bringt ja nichts, wenn sich die Moderaten auf einen Frieden einigen, aber die bewaffneten Kämpfer weitermachen. Und das war der Unterschied zu all den Friedensinitiativen zuvor. Man hat auch mit den Leuten gesprochen, deren Mittel man eigentlich ganz grundsätzlich abgelehnt hat, nämlich die Gewalt. Die mit in das Zelt reinzubringen, das war der entscheidende Punkt.
In einer Volksabstimmung stimmten große Teile der Nordiren, 71%, und der Iren, 94%, für das Abkommen. Aber wie sehr standen die Menschen in Nordirland wirklich dahinter? Der Konflikt schwelte ja dann weiter und es gab ja auch Rückschläge.
Richtig, also das war lange Zeit eine ziemlich wackelige Sache. Sie haben gerade das Referendum erwähnt. Ich war damals Student in Belfast und habe diese Kampagne auch miterlebt persönlich. Und man konnte fühlen, dass es auf den unterschiedlichen Seiten der konfessionellen Konfliktlinie in Nordirland, dass es da ganz unterschiedliche Meinungen gibt. Also auf der katholischen Seite, nationalistischen Seite war die Zustimmung groß, aber auf der protestantischen, auf der unionistischen Seite war durchaus viel Skepsis. Aber man gesagt hat, warum sollen jetzt diese ganzen Mörder der IAA plötzlich alle freigelassen werden? Denn darum ging es ja auch für die Leute, dass mit diesem Friedensabkommen alle, die für die IAA im Gefängnis saßen, freigelassen wurden. Und das waren ja zum Teil Leute, die wirklich auch viele Menschen umgebracht haben. Das wurde nicht so schnell akzeptiert. Und da hat es wirklich viel Vertrauen gebraucht, auch im Laufe der darauffolgenden Jahre, dass zum Beispiel die IAA dann auch ihre Waffen abgegeben hat, dass sie sich ganz klar für den politischen Kurs entschieden hat, bis dann die Protestanten tatsächlich auch gesagt haben, wir können das unterstützen.
Wie gespalten ist denn die Gesellschaft Nordirlands heute, also 25 Jahre nach Unterzeichnung des Abkommens?
Wenn man sich Umfragen anschaut, wenn man sich die Geografie von Nordirland anschaut, wenn man sich das Schulsystem anschaut, all das ist im Prinzip nach wie vor so gespalten, wie es vor Ende des Konfliktes war, wenn nicht sogar in manchen Fällen noch deutlicher gespalten. Also es gibt nach wie vor kein gemeinsames Schulsystem, wo Katholiken und Protestanten gemeinsam in die Schule gehen würden. In Belfast zum Beispiel sind die Trennlinien zwischen katholischen und protestantischen Gebieten noch prononcierter, als sie jemals zuvor waren. Der Frieden, der ja eigentlich die Grundlage dafür schafft, dass da Fortschritt gemacht wird, der wurde im Prinzip in den letzten 25 Jahren nicht wirklich genutzt.
Und dann kam noch der Brexit. Der hat dem Konflikt ja eine neue Dynamik gegeben. Er unterminiert ja sozusagen das Karfreitagsabkommen. Bei den Brexit-Verhandlungen wurde das Nordirland-Protokoll als Zusatzteil ausgehandelt, vor wenigen Wochen neu justiert und verabschiedet. Unter anderem wird jetzt der Warenverkehr von und nach Nordirland aus Großbritannien vereinfacht. Auch der Souveränität der Nordiren wird Rechnung getragen. Was halten Sie von diesem Windsor-Abkommen, wie es heißt?
Ja, ich finde das ganz gut. Damit werden einige der Probleme, die existiert haben, begraben. Es wird viel unkomplizierter, von Großbritannien nach Nordirland zu exportieren oder zu importieren. Da gab es ja viele bürokratische Hindernisse. Also insofern ist das nicht schlecht und es ist auch richtig und gut aus nordirischer Sicht, dass dieses Brexit-Thema etwas weniger heftig die Schlagzeilen dominiert. Denn das hat ja wirklich so ein bisschen die Gewissheiten über den Frieden in Nordirland ins Wanken gebracht. Viele Katholiken waren ja bei diesem Nordirland-Friedensabkommen so überzeugt davon, weil sie gedacht haben, dass Europa eigentlich letztlich die Zukunft ist und dass größtenteils diese Grenzen zwischen Nordirland und dem Süden Irlands, dass die mehr oder weniger in Zukunft irrelevant werden.
Seit vergangenem Jahr ist die Partei Sinn Féin erstmals stärkste Kraft. Im Karfreitagsabkommen wird ja die Möglichkeit einer Wiedervereinigung mit der Republik Irland ja nicht ausgeschlossen, wenn sich die Mehrheit der Nordiren dafür ausspricht. Welche Folgen könnte nun dieses Hoch von Sinn Féin für Nordirland haben?
Ja, das könnte die Folge haben, dass es viel, viel mehr Druck gibt auf dieses vereinte Irland. Ganz besonders dann, wenn natürlich Sinn Féin auch auf der anderen Seite der Grenze in der Republik Irland möglicherweise in Zukunft an die Macht kommt. Das Problem ist dabei, dass es in Nordirland zwar möglicherweise eine knappe Mehrheit aktuell gibt der Katholiken, aber nicht unbedingt eine Mehrheit für ein vereintes Irland. Und selbst wenn es eine 51-prozentige Mehrheit für ein vereintes Irland gäbe, würde das ja nach wie vor im Prinzip nichts an der Konfrontation innerhalb Nordirlands ändern. Das heißt, 49% der Protestanten, die gegen ein vereintes Irland sind, die würden sich das nicht einfach so gefallen lassen. Die würden sich möglicherweise sogar mit Gewalt dagegen wehren. Und das wäre im Prinzip wieder eine Rückkehr des Konfliktes.
Peter Neumann, Professor für Sicherheitsstudien am King's College London und Nordirland-Experte. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Und US-Präsident Joe Biden reist am morgigen Dienstag nach Belfast und Irland, um die erzielten Fortschritte seit dem Karfreitagsabkommen zu würdigen. Bidens Familie hat irische Wurzeln.